Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Die Kinderschutzkonferenz der Bischöfe in Rom ist zu Ende gegangen. Und jetzt, darüber spreche ich gleich mit dem Jesuitenpater und Schulleiter Klaus Mertes, der 2010 den Missbrauchsskandal in Deutschland ins Rollen gebracht hat. Und ein weiteres Thema in unserer heutigen Sendung, Brexit in Nordirland. Sorge um den Frieden zwischen Protestanten und Katholiken nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Die Kirchen versuchen zu vermitteln. Der Countdown läuft am 29. März um 23 Uhr, soll nach Angaben der britischen Regierung der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union rechtskräftig werden. Der 29. März ist Brexit-Tag. Wie der Austritt allerdings genau vonstatten geht, ist immer noch fraglich. Gerade auch im Hinblick auf die Grenze zwischen Irland und Großbritannien. Alle Beteiligten wollen nach Kräften Grenzkontrollen verhindern, um den sensiblen Frieden in Nordirland nicht zu gefährden. Der jahrzehntelange Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken könnte sonst nach Jahren der Ruhe wieder aufflammen und den Norden Irlands erneut erschüttern. Renardo Schlegelmilch war in Nordirland unterwegs und hat mit Deutschen gesprochen, die schon seit vielen Jahren in Nordirland leben.
Ein Satz ist wichtig, das sagen alle. Der Konflikt zwischen Nordirland und der Republik, zwischen Protestanten und Katholiken, hat nichts mit dem Glauben zu tun. Im Streit geht es nicht um das Evangelium, das Amtsverständnis oder das Gottesbild. Treffen sich zwei Iren aus dem Norden und dem Süden, streiten sie nicht über ihre religiösen Ansichten, sondern über ihre Identität, die die Religion mit sich bringt. Seit Jahrhunderten sind die Briten, die Protestanten, die Besatzer. Die Iren, die Katholiken, empfinden sich als Unterdrückte und Besetzte. Ein gefühlt ewiger, blutiger Konflikt. Bis zum sogenannten Karfreitagsabkommen. Am 10. April 1998 haben beide Parteien ihre Waffen niedergelegt. Seitdem herrscht ein vorsichtiger, wackeliger Frieden. Alexandra Bellinghausen kann sich noch gut an die Zeit davor erinnern. Sie lebt seit knapp 25 Jahren in Newry, direkt an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland.
Wir hatten vor unserem Haus, unter unserem Schlafzimmer, einen britischen Land Rover stehen mit schwer bewaffneten britischen Soldaten. Die Chinooks flogen übers Haus, es rattelte alles. Wenn man aus dem Haus raus musste, musste man seinen Pass zeigen. Kam man wieder rein, musste man seinen Pass zeigen. Wenn ich mit einem Kind spazieren ging, im Kinderwagen, waren Maschinengewehre auf mich gedeutet.
Heute ist das anders. Von der Grenze der beiden Staaten, Irland und Großbritannien, merkt man im ersten Moment nichts. Die Fahrbahnmarkierungen an der Autobahn ändern sich und die Entfernungen werden in Meilen, nicht mehr in Kilometern angezeigt. Ein Zustand, den viele Jüngere gar nicht anders kennen. Der Konflikt schlummert aber nur unter der Oberfläche. Die Lage ist angespannt. Erst im Januar gab es einen Bombenanschlag in der nordirischen Stadt Londonderry. Alles, was mit der Trennung verbunden ist, reißt alte Wunden auf. Auch bei Alexandra Bellinghausen. 1995 ist sie mit ihrem Mann, einem Iren, aus Deutschland eingewandert. Heute arbeitet sie als Reiseführerin. Auch für sie würde eine harte Grenze durch den Brexit Probleme bedeuten.
Wenn jetzt die irischen Armee hier Fuß fassen müssen. Und dann muss die britische Armee auch kommen. Und sobald die britischen Soldaten da sind, gibt's Ärger. Und dann wird wieder auf die geschossen werden.
Aber wird es tatsächlich so weit kommen? Das ist Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens immer noch ungewiss. Im Raum steht im Moment der sogenannte Backstop. Eine offene Grenze in Irland, dafür Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Eine Übergangslösung. Aber selbst die ist noch nicht sicher. Viele Menschen in Großbritannien wie in Irland sprechen vom absoluten Chaos. Auch die Mitglieder der deutschen lutherischen Gemeinde in Irland. Trudy Ferguson ist Lehrerin und arbeitet seit 40 Jahren in Irland.
Ich bin eigentlich ziemlich entsetzt und kann es gar nicht glauben. Ich kann mich sehr gut an den 23. Juni 2016 erinnern. Und es war eigentlich, all die Meinungsumfragen hatten eigentlich gesagt, dass dass also die Remainers gewinnen würden, die Leute, die in der EU bleiben wollen. Insofern war man eigentlich relativ entspannt. Und dann kam am 24. am Morgen, kam es dann, dass das verloren worden ist. Und es geht ja eigentlich, man hat vorher in England gemerkt, durch das Entstehen dieser UKIP-Partei, dass sich da etwas in Bewegung gesetzt hat, aber irgendwie hat man das nicht ernst genommen.
Ein Austritt aus der EU hätte schwerwiegende Folgen, auch für die Menschen in Irland. Ein Großteil der irischen Wirtschaft ist auf den Handel mit England, Schottland und Wales angewiesen. Vor allem die Landwirtschaft exportiert viel auf die Nachbarinsel. Aber auch hier kommt die Frage der Grenze ins Spiel.
Es gibt Bauern, die wohnen in Nordirland, haben aber die meisten ihrer Felder und Weiden in Südirland. Das heißt, jeden Tag gehen sie über die Grenze. Ihre Tiere gehen über die Grenze. Wenn ich jetzt dann plötzlich eine EU-Grenze habe, würde das bedeuten, ja, meine Kuh kann heute nicht über die Grenze gehen, die kann nicht in Südirland auf der Weide fressen. Was mache ich dann? Es ist nur, sie sagt zum Beispiel so, ich glaube, in Nordirland, alle Milch wird in Südirland pasteurisiert.
Es ist aber eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Religion, die eine große Rolle in diesem Konflikt spielt. Die Iren betrachten sich in gewissem Sinne als die erste Kolonie des britischen Königreichs. Bis die Briten kamen, hatten sie ihre eigene Sprache, Kultur und die katholische Religion. Die Engländer haben ihre Staatsreligion, die anglikanische, protestantische Kirche mitgebracht. Die Religion der Besatzer. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Insel geteilt. Der Süden wurde selbstständig, der Norden offizieller Teil des Vereinigten Königreichs. Umso mehr wurden dort Engländer, Protestanten, angesiedelt, um die britische Identität zu stärken. Und das nicht immer friedlich. Die Religion ist also ein Reizthema, auch heute noch.
Das Schlimme ist, dass die Religion mit den Leuten verbunden wird, die aus England hierher gekommen sind und angesiedelt worden sind. Und die waren eben Protestanten. In Großbritannien wollten sie eben, dass die Protestanten nach Irland kommen, damit es mehr Protestanten gibt. Das ist also dann, das waren die Leute, die früher in England gewohnt haben und sie waren auch Protestanten. Und die Iren hier, die haben dann ihr Land verloren, die anderen wurden die Großgrundbesitzer, die Iren hier, die besaßen das Land nicht. Und so wurde das verbunden irgendwie, Protestantismus mit denen, die eigentlich eingewandert oder nach hierher geschickt worden sind und angesiedelt worden sind. Und das ist halt nur zufällig, dass das Protestanten waren und hier die Katholiken.
Die Kirchen selber versuchen das heute anders zu sehen, versuchen ein Bindeglied zu sein zwischen den beiden Volksgruppen. Stefan Arras ist der Pfarrer der lutherischen Gemeinde in Dublin und er sieht die Religion als Brückenbauer.
Heute ist das anders, weil Religion längst nicht mehr diese Rolle spielt, dass sie politisch prägt. Im Gegenteil. Aber heute ist das so, dass die Kirchen inselweit operieren. Das heißt, auch meine kleine lutherische Kirche ist für die gesamte irische Insel zuständig, also auch für Nordirland. Und wir haben die große Chance, dass wir weiterhin Brücken bauen können, dass sich Nordiren und Republikiren begegnen, im Gespräch bleiben, auch miteinander streiten, aber dass sie eben zusammenkommen. Und darin sehe ich eine große Chance.
Was passiert aber, wenn der Brexit kommt? Dann zieht sich durch seine Gemeinde eine EU-Außengrenze.
Das heißt, wir werden weiter unsere Gottesdienste auch in Belfast haben und ich werde da hinfahren. Was passieren kann, ist, dass die Gemeinde in Belfast kleiner wird, wenn eben Menschen sich entscheiden, dann Nordirland zu verlassen. Es gibt ja die große Sorge, dass das wirtschaftlich ein Desaster wird. Und das sagen manche auch offen, wenn ihr Arbeitsplatz in Nordirland wegfallen würde, dass sie dann halt gezwungen wären, auch woanders hinzugehen.
In einer ähnlichen Situation sehen sich die Katholiken, auch wenn sie in der Republik immer noch die Mehrheitskonfession sind. Im ganzen Land gibt es zum Beispiel nur ein Priesterseminar an der katholischen Universität von Maynooth, ein kleiner Ort vor den Toren Dublins. Hier gibt es auch Studenten und Seminaristen aus Nordirland. Aus Deutschland kommt die Theologiestudentin Lisa Quarch, die gerade zum Erasmus-Semester in Maynooth ist.
Es ist auf jeden Fall so, dass es eben die Möglichkeit, katholische Theologie zu studieren, in Nordirland nicht gibt. Und deswegen, dass eben die Seminaristen aus Nordirland auch hier katholische Theologie studieren. Und dass es auf jeden Fall so weitergemacht werden wird. Also außer, die werden dann nach London geschickt, aber das wäre natürlich auch was ganz anderes, als im eigenen Land zu bleiben, weil ich eben auch bisher, alle Iren, die ich bisher getroffen habe, verstehen sich halt wirklich als ein Land. Also wenn jemand aus Belfast kommt, sagt er nicht, ich komme aus Nordirland, sondern sagt, ich komme aus Belfast und versteht sich auch als Ire und nicht als Engländer.
Religion ist Teil des Problems und Teil der Lösung. Was wird aber nun wirklich passieren am 29. März, dem Brexit-Stichtag? Alexandra Bellinghausen, die im Grenzort Newry lebt, hofft das Beste. Erneute Gewalt, wie zur Zeit der sogenannten Troubles in den 70ern und 80ern, kann sie aber nicht ausschließen.
Also die Befürchtung ist da, denn was anders soll gemacht werden? Wir haben ja so und so viele Grenzübergänge. Während der Zeit, wo die Grenzen noch harte Grenzen waren, hat das britische Militär ganze Straßenzüge bombardiert, Bomben gelegt und die ganzen Straßenzüge unpassierbar gemacht, dass kein Auto heimlich sich wohin schleichen konnte. Und lange Wartezeilen und auch das ständige Strecken. Und was halt so schön momentan ist, man fährt halt einfach und man ist im Süden, das ist wie eins. Und das ist doch so schön, weil die Leute, die britisch sein möchten und bleiben möchten, die sind britisch. Und diejenigen, die sich als irisch fühlen, für die ist es kein Problem, einfach über die Grenze zu gehen.
Sorge um den Frieden in Nordirland, Renato Schlegelmilch berichtete. In Rom ist gestern das Spitzentreffen der katholischen Bischöfe zum Kinderschutz zu Ende gegangen. Das wichtigste Thema, der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Treffen wollte der Papst das Bewusstsein der Bischöfe für das Problem des sexuellen Missbrauchs schärfen. Sein Ziel war es, die Bischöfe mit klaren Handlungsanleitungen in ihre Heimatländer zurückkehren zu lassen. Am Telefon spreche ich jetzt mit dem Jesuiten Klaus Mertes. Er machte 2010, damals Direktor des Berliner Canisius-Kollegs, Missbrauchsfälle öffentlich und hat seitdem eine wichtige Rolle bei der Aufklärung von Missbrauch gespielt. Heute leitet er das Jesuitenkolleg St. Blasien. Guten Morgen, Herr Mertes.
Guten Morgen.
Viele Missbrauchsopfer und viele Gläubige sind wütend über den Ausgang des Treffens in Rom. 9 Jahre, nachdem Sie, Herr Mertes, Missbrauchsfälle in Deutschland öffentlich gemacht haben, gibt es immer noch keine konkreten rechtsverbindlichen Maßnahmen. Sind Sie enttäuscht?
Ja, meine Erwartungen waren nicht so hoch. Ich bin aber trotzdem enttäuscht, weil das Wenige, was ich für möglich gehalten hätte, nicht erreicht worden ist.
Was ist denn das Wenige, das Sie erwartet haben?
Das, was zum Beispiel Kardinal Marx, worüber ich eigentlich auch erfreut bin, in Rom eingebracht hat, hat nämlich eine so etwas wie eine unabhängige Verwaltungs- und Disziplinargerichtsbarkeit für Versagen von Klerikern und auch eben Amtsversagen von Bischöfen.
Also eine unabhängige Gerichtsbarkeit innerhalb der Kirche, wie soll die denn aussehen? Auch besetzt mit katholischen Würdenträgern?
Nein, eben nicht, sondern sie sollte eben, das ist ja auch in Rom angesprochen worden, eben nicht mit Klerikern besetzt sein, sondern mit Laien. Und die sollten zuständig sein für die kirchliche Gerichtsbarkeit, nicht etwa die staatliche Gerichtsbarkeit ersetzen. Das wäre natürlich ein Missverständnis.
Jetzt haben in Rom die Bischöfe zusammengesessen mit dem Papst und haben diskutiert. Die Missbrauchsopfer haben kritisiert, dass in Rom die Verantwortlichen von Missbrauch, möglicherweise auch Täter, über sich selber zu Gericht sitzen. Wie glaubwürdig ist so ein Gipfel?
Ja, deswegen muss ja eine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt werden, weil in einem monarchischen System eine strafrechtliche und disziplinarische Aufarbeitung gar nicht möglich ist und gar nicht funktionieren kann.
Was muss darüber hinaus denn passieren? Denn unabhängige Gerichtsbarkeit, reicht das?
Nein, das reicht nicht. Ich bin auch, muss ich sagen, letztlich nochmal ganz tief, ja, ich muss sagen, erschüttert über die gestrige Rede des Papstes. Sie macht eben ein ganz tiefes, ich würde sogar sagen, also ein geistliches Problem deutlich, ein Kulturproblem. Wenn ich den Duktus der Rede bei allen positiven Aspekten, die man nennen könnte, aber dann doch zusammenfassen würde, würde ich sagen, der Täter ist das absolute Böse, das muss aus der Kirche rausgerissen werden, dann muss man Prävention ganz engmaschig machen, damit in Zukunft das Böse nicht mehr in die Kirche eindringt. Und immer an dieser Strategie, die schon Johannes Paul II. Hatte, die Benedikt XVI. Hatte, die ganz viele Kardinäle und Erzbischöfe im Vatikan und in der Weltkirche haben, ist eben mehr oder weniger alles falsch. Weil nämlich da der Eindruck entsteht, das Böse kommt von außen. Zweitens ist es die Täterfixierung und man geht eben weg von dem Problem des Vertuschens und das ist das Problem der Bischöfe und nicht der Täter. Und drittens steckt dahinter eben dann die Vorstellung von der reinen und sauberen Kirche. Ich halte es einfach für eine totalitäre Strategie. Die hat im letzten Jahrhundert gesellschaftlich schon genug Unheil angerichtet und wird kirchlich auch viel Unheil anrichten. Das ist alles, und das ist das Schreckliche, vielleicht sogar noch subjektiv gut gemeint, aber es geht in die falsche Richtung.
Das heißt also, die Bischöfe und der Papst haben das Übel nicht an der Wurzel gepackt auf der Konferenz.
Ich glaube, ich würde sogar weitergehen. Es gibt ja Bischöfe, die es an der Wurzel erkennen. Aber das Problem ist, ich erkenne an der Rede, dass sie das Übel an der Wurzel noch nicht erkannt haben. Da ist das Problem. Sie haben eben eine andere Definition des Problems als die, die ich für die richtige halte. Nämlich, dass es ein Problem ist, das aus dem Inneren der Kirche kommt und mit systemischen und strukturellen und kulturellen Aspekten im Leben der Weltkirche hat.
Werden Sie mal konkret, was ist denn das Problem im System der katholischen Kirche?
Ja, erstmal die Vorstellung, die Kirche ist etwas Reines, das Böse kommt von außen, man muss es rausreißen und wegtun und dann ist die Kirche wieder rein. Und damit geht der Blick nach außen in eine Verteidigungsposition gegen den Bösen und man erkennt nicht, dass es von innen herkommt. Zweitens, dieses von innen herkommen hat mit Strukturen, mit systemischen Dingen zu tun. Das hat ja die MHG-Studie auch sehr deutlich gemacht. Das sind Probleme mit der katholischen Sexualmoral und ihrem grundlegend problematischen Verhältnis zur Sexualität, insbesondere auch zur Homosexualität. Das ist die Frage nach der männerbündischen Struktur des Klerus, in der die Inhabe geistlicher Macht an Männlichkeit gebunden ist. Und Dinge dieser Art, das sind die Schlüsselfragen, um die es geht. Und aus denen entsteht das Problem, nicht von außen.
Machtstrukturen haben Sie genannt, das Verhältnis zur Sexualität in der katholischen Kirche, Amtsverständnis womöglich auch. Das sind natürlich alles Themen, die Sie zu Recht schon angemerkt haben, nicht auf der Konferenz zur Sprache gekommen sind. Braucht die katholische Kirche ein neues Zeitalter der Reformation?
Ich glaube, so sagt mir meine Intuition, wir befinden uns in einer Art Zeitalter der Reformation, in einem ganz, ganz tiefen Umbruchsprozess, in dem die ganze überkommene Struktur der katholischen Kirche, die sozusagen im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt gehabt hat, in der Zuspitzung auf das Papstamt hin, als der Lichtgestalt, die oben ist, in eine ganz tiefe Krise hineinkommt. Und ich glaube, dass der Prozess, in dem wir stehen, ein ganz tiefer Transformationsprozess ist, der über Jahre noch dauern wird. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht schon konkrete Schritte gibt, die man jetzt machen könnte.
Welche wären das zum Beispiel?
Ja, das wäre eben zum Beispiel die Einführung einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, Disziplinargerichtsbarkeit in der Kirche. Da sind ja auch einige Vorschläge gemacht worden in Rom, die sind allerdings, werden sie sozusagen nicht in der nötigen Wucht getan und auch sie werden eher angekündigt als vollzogen. Das Zweite, was man eben auch machen könnte, wäre zum Beispiel einmal ansetzen, das Grundproblem des Verhältnisses der Kirche zur Sexualität angehen, indem man die kirchliche Lehre zur Sexualität und insbesondere zur Homosexualität, die in allen Berichten als ein Schlüsselthema benannt wird, eben jetzt endlich einmal angeht. Und das sind Dinge, mit denen man auf jeden Fall jetzt schon anfangen könnte. Das Dritte wäre ganz wichtig, überhaupt mal die Frage, wie wird denn eigentlich ein Bischof, wie wird er denn gewählt? Was sind das denn für Verfahren? Welche Möglichkeiten der Partizipation haben Gemeinden vor Ort im Verhältnis zu ihren Pfarrern und Pfarrerbesetzungen? Das sind alles Dinge, wo man anfangen kann, übrigens auch auf der nationalen Ebene, ohne damit eine Nationalkirche propagieren zu wollen, wie es die Reformverweigerer dann ja natürlich immer unterstellen.
Also Sie haben das Amtsverständnis angesprochen. Braucht die katholische Kirche mehr Demokratie, in der die Stimmen der Laien und der Frauen ein größeres Gewicht haben?
Ja, Demokratie, ja, aber ich ziehe den Begriff des Rechtsstaates vor, also der Rechtsstaatlichkeit. Sie braucht eine andere Rechtskultur und im Kontext dann dieser neuen Rechtskultur durchaus auch mehr Mitbestimmungsrechte. Natürlich bezieht sich das, kann sich das nicht beziehen auf die Lehre. Man kann also nicht demokratisch darüber abstimmen, ob Jesus Gottes Sohn war oder nicht. Darum geht es nicht. Aber es geht um die Fragen, die die Machtverteilung in der Kirche betreffen. Da finde ich, muss eine Rechtskultur her und im Rahmen dieser Rechtskultur dann eben auch Partizipationsrechte im Sinne von Demokratie in einem ganz allgemeinen Sinne.
Es wurde auch immer wieder das autoritäre System der katholischen Kirche kritisiert. Was muss sich in den Köpfen der katholischen Gläubigen ändern, um Missbrauch, Machtmissbrauch auch in der Kirche zu verhindern?
Es ändert sich ja ganz viel zurzeit durch die Krise. Der Glaubwürdigkeitsverlust der Hierarchie führt dazu, dass sich in den Köpfen immer mehr Menschen verabschieden von der Vorstellung, dass das Heil der Kirche daran hängt, dass an der Spitze Lichtgestalten stehen.
Und diese Lichtgestalten, ja, wie kann man anders damit umgehen? Wie stellen Sie sich das in der Zukunft vor?
Ja, eine unabhängige Verwaltungs- und Disziplinargerichtsbarkeit setzt ja voraus, dass eben auch Kleriker und insbesondere Bischöfe, ja sogar Päpste, sich einer Rechtsordnung unterstellen müssen, weil davon auszugehen ist, dass eben auch sie fehlbare Menschen sind und deswegen auch nicht nur Fehler machen, sondern vielleicht eben auch dann, wie es ja getan ist, in den schlimmsten Fällen aktiv strafvereitelnd tätig gewesen sind, um Täter vor der staatlichen Gerichtsbarkeit zu schützen. Und da muss dann auch eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit her, die dann sagen kann, so, du bist jetzt eben nicht mehr Bischof, Punkt. Und der Gedanke einer Verwaltungsgerichtsbarkeit setzt ja voraus die Vorstellung einer Fehlbarkeit auch auf der Ebene der Hierarchie. Und das ist das, was sich mentalitätsmäßig ändern muss.
Wir haben jetzt viel über Prävention gesprochen. Ein anderes Thema ist Aufarbeitung und Aufklärung. Die katholische Kirche hat bislang immer noch nicht umfassend ihre Archive geöffnet. Auch für die Missbrauchsstudie der katholischen Bischofskonferenz, die Sie vorhin angesprochen haben, hatten die Wissenschaftler nur teilweise Einsicht in die Akten. Inwiefern kann man das noch so hinnehmen?
Gut, hier sind ja die Persönlichkeitsschutzrechte der Personen, übrigens auch von Opfern, zu wahren. Das ist das eine. Ich glaube aber schon, dass es Wege gegeben hätte, eben die Akten zu öffnen und sie eben nicht zu anonymisieren für eine wissenschaftliche Studie. Oben auf der Forderungsdebatte, auf der Forderungsliste steht ja auch, dass das päpstliche Geheimnis geöffnet wird. Das heißt auch, dass die päpstlichen Archive und die vatikanischen Archive eben endlich geöffnet werden. Das ist doch möglich. Und es ist auch möglich in einer Weise, dass die Persönlichkeitsschutzrechte der Betroffenen zugleich gewahrt werden. Das hängt daran, an der Frage, wer die Verantwortung für die Veröffentlichung der Ergebnisse übernimmt und auch dann die Verantwortung für die Veröffentlichung der Namen, um die es geht.
Leider ist das aber bisher nicht erfolgt. Muss denn, wenn da sich jetzt wirklich nichts bewegt, vielleicht die internationale Staatengemeinschaft einschreiten?
Also ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die internationale Staatengemeinschaft wenn sie tätig werden kann, muss sie das ja tun aufgrund eines Anfangsverdachtes. Den muss sie dann formulieren. Ich bin der Meinung, dass unabhängig davon die Kirche selbst dafür sorgen muss, dass es zu einer unabhängigen Untersuchung kommt, die auch tatsächlich diesen Namen verdient.
Die katholische Kirche befindet sich weltweit, in einer tiefen Krise. Wie optimistisch sind Sie, Herr Mertes, dass die Kirche da nochmal rauskommt?
Wenn man kirchlich ist, so wie ich es bin, und mit Leib und Seele katholisch, dann weiß man, Veränderungsprozesse in der katholischen Kirche, 1,2 Milliarden Menschen weltweit, ganz viele Kulturen, dauern richtig lange. Und deswegen verbindet sich bei mir das Gefühl der Wut über das, was alles unterlassen wird und nicht getan wird, mit der Entschiedenheit zu strategischer Geduld. Und in diesem Sinne habe ich große Hoffnung.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Klaus Mertes, Jesuitenpater und Direktor des Jesuitenkollegs St. Blasius. Er hatte 2010 Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich gemacht. Wir sind für heute am Ende unserer Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt Kontrovers mit meiner Kollegin Sandra Schulz. Das Thema dort: Streit um Uploadfilter, Hass und Lügen im Netz. Welche Regeln braucht das Internet?